Und mitten unter den Ältesten stand ein Lamm. Es sah aus wie geschlachtet und hatte 7 Hörner und 7 Augen. Die Augen sind die 7 Geister Gottes, die über die ganze Erde ausgesandt sind. Das Lamm trat heran und empfing das Buch aus der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß. Als es das Buch empfangen hatte, fielen die 4 Lebewesen und die 24 Ältesten vor dem Lamm nieder. Alle trugen Harfen und goldene Schalen voll Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Und sie sangen ein neues Lied. Würdig bist du, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen. Das ist das Erste, was ich euch für die kommende Zeit gerne mitgeben möchte. Den Blick auf das geopferte Lamm, das gesiegt hat. Ich denke, im Vater, Pfarrer Krämer, ist es schon viel länger aufgefallen und mich hat es vor kurzem auch erwischt. Im Vater, das Deckengemälde, das Lamm mit dem Buch mit den 7 Siegeln. Und es ist interessant. Es gibt so etwas wie eine alte Prophetie bis Gerücht, man weiß es nicht, für Pfatter. Unter der Malerei, die man jetzt sieht auf der Decke, ist ein viel älteres Deckengemälde, soll sein. Und die Prophetie geht, solange das Lamm, jetzt dieses Deckengemälde bleibt, solange wird Vater nicht zerstört. Und ich muss sagen, ich habe mir das angehört, aber mir geht langsam der Sinn dessen auf. Dieses geopferte und sieghafte Lamm über Pfarrer. Und diese Pfarrei unter dem Schutz dieses Lammes. Und da beginnt es jetzt für uns alle. Ich möchte euch den Blick auf dieses geopferte und sieghafte Lamm mitgeben, dass wir uns immer wieder, ganz gleich, was auf uns zukommt und welche Bedrängnis, dass wir uns wissen unter dem Schutz dieses Lammes, dass das Buch mit den 7 Siegeln hat und lesen kann. Das heißt, es steht über dem Allem und hat alles in der Hand. Ich möchte euch dieses Bild mitgeben als Zuflucht, die wir suchen können, immer Zuflucht zu diesem Lamm. Als Bekenntnis, dass wir uns Hilfe, Rettung nur von diesem geopferten Lamm erwarten. Und ich möchte es euch mitgeben als ganz neuen Anstoß wieder zur Nachfolge des Herrn. Dass wir diesem geopferten Lamm folgen. Hier auf der Erde wird es oft ein Weg des Opfers sein, ein Weg in der Bedrängnis sein. Daraus hat der Herr keinen Hehl gemacht. Aber im gleichen Buch der Offenbarung heißt es dann auch, wo die Herrlichkeit des Himmels und die Herrlichkeit des Lammes noch einmal beschrieben ist. Und die Seinen, die folgen dem Lamm, wohin es auch geht. Und ich möchte euch auch diesen Satz mitgeben, dass wir es jetzt schon tun. dass wir dem geopferten und sieghaften Lamm folgen, wohin es auch geht und wohin es uns führt, dass wir bereit sind, mitzugehen und dann mit hineinzugehen in seine Herrlichkeit. Wir Christen sind gerufen, unter den Schutz und in die Nachfolge dieses Lammes. Ich möchte euch ein zweites mitgeben, was dazu gehört. Dass heute die Macht des Bösen entfesselt ist, darüber brauche ich überhaupt nicht zu reden. Aber worüber wir uns Gedanken machen müssen, wie gehen wir damit um? Wie wehre ich mich? Wie schütze ich mich dagegen? Wenn wir wieder an das Lamm denken. Ich spüre das so in den letzten Monaten, dass ein Schutz gegen diese entfesselte Macht des Bösen eine leuchtende Reinheit ist. Diese Reinheit vom Geist Gottes gewirkt. Mir kommt das so vor von einem inneren Bild her, dass der Herr, der das Haupt seiner Kirche ist, der Haupt des mystischen Leibes, seine Reinheit auf alle Glieder dieses mystischen Leibes überfließen lässt. Nur in dieser Reinheit werden wir den Anstürmen des Widersachers gegen uns und draußen in der Welt widerstehen können. Das heißt für uns ganz konkret, der Heilige Geist bewirkt in uns diese Reinheit, aber wir müssen mittun. Ich erinnere an gestern. Ganz konkret, noch einmal, das heißt für uns, dass wir uns bemühen, jede bewusste Sünde zu meiden. Wir haben gestern, vorgestern etwas gehört, immer wieder so am Rand, von der glücklichen Schuld und dass Gott sogar Sünde und Schuld einbaut und noch etwas Gutes daraus macht. Das ist der eine Pol. Und dann gibt es einen weiten Spannungsbogen und wir müssen den anderen Pol dazu nehmen. Wir müssen uns hüten vor jeder bewussten Sünde. Auch wenn der Herr in unserem Leben auch das noch zum Guten wendet, müssen wir eines wissen, jede Sünde schwächt und schwächt und schwächt und macht uns so anfällig und trübt unseren Blick, bis sie uns ganz blind macht. Jede Sünde hemmt das Wirken Gottes in uns. Und Sünde ist nicht nur etwas, so ein bisschen Flecken auf der reinen Weste, wäre schön, wenn es nur das wäre, sondern Sünde geht in die Tiefe und macht in der Tiefe unseres Herzens so viel kaputt. Und dann haben wir keine Kraft mehr zum Widerstand gegen das Böse. Und wenn uns das passiert, also ich würde, vielleicht übertreibe ich jetzt, aber eigentlich nicht, ich würde sagen, geht lieber heute wie morgen zur Beichte, damit ihr wieder die innere Kraft des Widerstandes habt. Wir werden sie in den kommenden Zeiten dringend brauchen. Wir werden wie ein Fels dastehen müssen. Wenn ich es noch konkreter erklären soll, aber nur ein Punkt, ein Beispiel. Wenn man in irgendeine bewusste Sünde gefallen ist, da kommt es doch dann in einem auf, ah, jetzt ist eh schon wurscht. Ja, ich bin halt so und jetzt ist schon gelaufen und jetzt ist schon wurscht und jetzt brauche ich mich da auch nicht zusammennehmen. Das ist nur eins. Wo man sieht, wie es uns schwächt im Widerstand. Ich erinnere an den Pfarrer von Ars, der gesagt hat, es sind nicht jetzt die ganz großen Sünden und das, also ausnehmend Böse, was einen Menschen zerstört, sondern es sind die vielen kleinen Sünden, die vielen Kleinigkeiten, die Gleichgültigkeiten, das, was wir unterlassen, da, wo wir uns denken, das ist ja nicht so schlimm. Das ist es, was uns so schwächt und was uns immer weiter von Gott wegbringt. Der Pfarrer von Ars wagt sogar die Formulierung, der Mensch verdammt sich kleinweise. Nur als Beispiel, ja, wie sehr es uns schwächt im Widerstand gegen die Macht des Bösen. Und auf der anderen Seite, Reinheit, sie macht uns den Blick auf Gott frei. Denn Sünde ist ja das, dass wir irgendetwas Gott vorziehen. Sie macht uns den Blick auf Gott frei. Sie macht uns fest im Glauben. Es ist doch so, dass einer, der behauptet, der hat furchtbar Schwierigkeiten im Glauben, dass man dem eigentlich sagen müsste, jetzt geh mal zum Beichten, denn da ist Sünde im Leben. Und dann kommen die Schwierigkeiten. Das kann man jetzt nicht umdrehen und sagen, wer Schwierigkeiten hat, hat immer Sünde. Aber es ist oft so. Reinheit schenkt uns eine ganz sichere und klare Durchsicht durch die Dinge unseres Lebens, durch das, was auf uns zukommt, durch all das, was in dieser verworrenen Welt geschieht und was uns an Meinungen um die Ohren geschlagen wird. Wo viele sagen, jetzt kenne ich mich überhaupt nicht mehr aus, was richtig ist. Reinheit gibt uns die Durchsicht, macht nicht nur uns durchsichtig auf Gott hin, sondern schenkt uns die Durchsicht durch die Dinge. Reinheit schenkt uns die Unterscheidung, was gut und was böse ist. Die Unterscheidung ist total weg in unserer Welt. Vielleicht auch deswegen. Reinheit gibt uns macht uns ganz sensibel für diese Unterscheidung. Das, was der Pater Cyril oder ich weiß nicht mehr, oder die Frau Dr. Bommes mit der katholischen Nase auch gemeint hat, das ist es. Reinheit gibt uns einen richtigen Maßstab. Ja? Und dass sich uns nicht die Dinge ständig, die unwichtig sind, aufblähen wie was und uns wieder den Blick auf Gott trüben. Sondern da bleibt das Wichtige wichtig und das Unwichtige eine Randerscheinung. Nicht umgekehrt. Oft ist es doch so, dass Unwichtiges so wichtig ist, dass Gott die Randerscheinung im Leben ist. Reinheit bewirkt etwas anderes. Reinheit schenkt uns ein ganz waches Empfinden für das, was für uns als Christ heute, mitten in der Welt, Jesus sagt, ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Was für uns Christen mitten in der Welt noch möglich ist und was für einen Christen einfach nicht möglich ist. Ob es jetzt modern ist, ob es beliebt ist, ob ich damit angesehen bin, kann es sein, dass es für mich als Christ nicht in Frage kommt, Ich werde das nur spüren mit einem reinen Herzen. Und ich möchte noch einmal, weil es mir so ein Anliegen ist, aufmerksam machen auf die Reinheit der Fantasie. Lasst euch die Fantasie nicht mit Dreck kaputt machen. Und wer noch sowas drin hat, der soll Gott bitten, dass er seine Hand darauf legt, damit die Fantasie frei wird. Aber wer darauf achtet, der kann nicht mehr alles. Und er kann vieles, was uns in den Medien geboten wird, nicht mehr anschauen. Aber ich sage euch auch ganz ehrlich, wenn wir immer tiefer hineinwachsen in die Reinheit, da bekommt man so einen Ekel davor. Das tut weh, wenn man so etwas sieht. Zur Reinheit, die uns so stark macht gegen das Böse, gehört auch diese Lauterkeit des Herzens, die Lauterkeit im Wesen, eine Geradheit, eine Offenheit, nicht so verschwiegen und verkrümmt sich irgendwo durchwursteln, das nimmt uns schon wieder die Kraft. Oder wer versucht, so irgendwie noch gut durchzukommen, damit er hier vielleicht doch noch ein bisschen angesehen ist und damit er da nicht anstößt, das ist nicht mehr die Lauterkeit des Wesens. Das nimmt uns die Kraft. Und in der kommenden Zeit werden wir alle Kraft brauchen. Und diese Reinheit, das ist eine von der Welt ungeahnte Macht. Und die Welt wird uns mit allem Möglichen bekämpfen, weil sie ja, uns wahrscheinlich doch ein Stück fürchtet. Aber sie wird nicht begreifen, dass hier unsere Macht liegt. Und an unsere Reinheit kann sie nicht dran. Ich möchte euch noch etwas mitgeben für die kommende Zeit, von dem ich das Empfinden habe, dass wir es ganz dringend brauchen werden. Die Liebe zum Kreuz. Ich habe es heute Vormittag schon angedeutet. Das Blut des Gekreuzigten reinigt die Welt und sonst nichts. Und wenn ihr wissen wollt, ob irgendeine Ideologie und irgendeine Vereinigung, die sich mit noch so christlichen Worten und gestohlenen Worten aus unseren Mystikern euch anbietet. In dem Moment, wo Selbsterlösung angeboten wird, wisst ihr, ich kann daran vorbeigehen, das interessiert mich nicht. Das Blut Jesu allein reinigt mein Leben und reinigt die Welt. Und aus dem aufgebrochenen Herzen Jesu entströmt für uns der Heilige Geist. Jesus sagt, einmal erhöht werde ich alle an mich ziehen, und ich kann das immer mehr im Zusammenhang mit diesem Herzen Jesu am Kreuz sehen. Einmal erhöht am Kreuz mit diesem aufgebrochenen Herzen möchte er uns alle an sein offenes Herz ziehen. Wenn wir diesen Platz haben, werden wir in der kommenden Zeit bestehen. Ein weiteres möchte ich euch mitgeben. Die Liebe zur Kirche. Es fällt manchen vielleicht schwer. Kann es nachfühlen. Was wir in der kommenden Zeit brauchen, das ist die Liebe des Herrn zu seiner Braut, der Kirche, und der Schmerz des Herrn um seine Kirche. Ich kann nur immer sagen, wenn ihr sehen würdet, wie der Herr seine Kirche liebt und was für einen Schmerz er hat um seine Kirche, so wie sie heute am Boden liegt. Aber wir werden die kommende Zeit nur bestehen können. Und wir werden damit nur dieser am Boden liegenden Kirche helfen können, wenn der Herr uns aus seinem Herzen seine Liebe und sein Leid einströmen lässt für diese seine Kirche. Das ist unsere Aufgabe. Man schlägt nicht auf jemanden, der schon sowieso am Boden liegt. Frage ich mich nur manchmal, wer hat sie denn auf den Boden geschmissen, wenn nicht wir alle? Im Letzten ist Kirche eine Sache des Glaubens. Kirche, die aus dem Herzen Jesu hervorgeht und ihre wirklich in das Herz Jesu mündet. Das Geheimnis, das tiefste Geheimnis der Kirche. Sie ist sein mystischer Leib. Das muss uns aufleuchten. So schwach und so kaputt sie im Moment am Boden liegt. Sie ist sein mystischer Leib. Und dieses Geheimnis muss durchleuchten durch alle Glieder dieses seines Leibes. Das heißt, durch uns alle muss das durchleuchten, dass wir, weil wir zur Kirche gehören, Glieder an seinem geheimnisvollen Leib sind. Das heißt wieder ganz konkret, dass besonders in den Zeiten des Niedergangs, ja, seine Wunden an den Gliedern seines mystischen Leibes aufbrechen werden. Wundert euch nicht, wenn ihr ausgelacht werdet, wenn ihr geschlagen werdet. Seine Wunden brechen wieder auf. Das heißt ganz konkret, dass die Liebe des Herrn durch uns durchleuchten muss. Die Einheit, dass seine Taten fortgesetzt werden durch seine Glieder und dass etwas von seiner Herrlichkeit durchstrahlt, dann muss Kirche vom Boden aufstehen. Und Kirche ist nicht nur Glaubenssache, sondern zur Kirche gehört auch Glaubenslehre. Und ich möchte euch auch das mitgeben. Ich weiß um die Not heute. Wo es schon bald so ist, dass jeder was anderes sagt und jeder anders interpretiert. Und dann steht man da und sagt, der Priester hat es so gesagt, der so und der so. Und was stimmt jetzt? Was stimmt überhaupt noch? Zur Kirche gehört Glaubenslehre. Und ihr müsst wissen, wo ihr die findet. Ihr könnt euch, und ich weiß, was ich jetzt sage, ihr könnt euch nicht mehr drauf verlassen, in dieser Zeit der Verwirrung, weil das dieser oder jener Pfarrer gesagt hat. Ihr braucht noch einen anderen Maßstab. Ein Maßstab habe ich schon mal genannt, das ist, wie die selber zur Kirche und zum Papst stehen. Wenn einer auf den Papst schimpft, vertane Zeit, ihr braucht gar nicht zuzuhören, was er sagt. Aber auch was anderes, es gibt schon Dinge, die ihr in die Hand nehmen könnt. Es kann ja nicht jeder die ganze Glaubenslehre der Kirche im Kopf haben, um dann zu wissen, welcher Pfarrer hat recht. Aber diese ganze gefährliche Situation. Drum driften ja so viele ab in sich Sekten und merken gar nicht, dass es nicht mehr christlich ist. Holt euch den neuen römischen Katechismus. Versucht, ob ihr damit zurechtkommt. Holt euch die Enzykliken unseres Papstes. Ich weiß nicht, dass mir das erst so spät aufgeleuchtet ist. Aber es wird mir immer klarer. Warum schreibt denn ein Mann in seinem Pontifikat, ist jetzt die zwölf Enzykliken, eine hinter der anderen, weil er in dieser verwirrten Zeit die wahre Glaubenslehre zum Aufleuchten bringen muss. Ihr hättet wahrlich keine Zeit, wenn ihr allein an die vielen Pastoralreisen denkt. Da liegt ein ganz bestimmtes Anliegen dahinter. Und warum schimpfen sie denn so auf ihn? Ich verstehe auch nicht alles, was er verfügt über Bischofsbesetzungen und so weiter. Das liegt am Rande. Warum schimpfen sie denn so auf ihn? Weil er gegen den Trend dieser Zeit die ganz klare Lehre bringt, den Richtstab. Mehr kann er nicht tun. Und wenn sie ihn umbringen. Wenn ihr wissen wollt, wo ist Klarheit? Holt euch die Sachen. Ich habe euch da vorne hingelegt, die weißen Zettel, wer wachet und betet hat, hat sowieso schon. Eine Zusammenstellung, ich habe ein bisschen rausgesucht, von Enzykliken mit Nummern und so weiter drauf und auch wo ihr sie bekommen könnt. Auf dem lila Zettel übrigens, das ist auch für Wachet und Betet gewesen, aber ich denke, es hilft allen, überhaupt ein bisschen Durchsicht durch unsere Zeit, wer sich interessiert. Aber der weiße Zettel mit den Enzykliken, ich halte es für immer wichtiger. Ich möchte euch noch etwas mitgeben, was zur Kirche gehört. Die Liebe zur Eucharistie. Ich denke, sie bricht in der charismatischen Erneuerung immer wieder auf. Sein hingegebener Leib, aus dem Kirche erwächst, sein hingegebener Leib für die Glieder der Kirche. Aber er ist Liebe und Opfer. Das wird so gern übersehen. Es ist nicht gemütlich. Opfer. Fleischwerdung bis ins Letzte, bis in die Materie Brot hinein, für die Welt. Und wenn wir Glieder seines geheimnisvollen Leibes sind, dann ist es unsere Aufgabe für die Welt, Eucharistie zu werden. Das heißt, in Liebe und Opfer. Und ich erinnere auch an einen Satz vom Bischof Karl Braun schon lange. Anbetung bricht die Macht der Hölle. Und ich möchte euch als allerletztes mitgeben, was in den Tagen auch schon angeklungen ist, Vertrauen. Hoffen gegen alle Hoffnung, Glauben gegen jeden Anschein, Zuversicht und wenn es die Welt aus den Angeln hielt, Vertrauen ohne zu sehen, ohne zu verstehen, Vertrauen ohne selbst Gott zu verstehen. Dann sind wir beim Herrn. wenn uns die Frage nach dem Warum sich aufdrängt in der kommenden Zeit, dann müssen wir auch das Vater in deine Hände sprechen. Nur in diesem Vertrauen werden wir standhalten.